Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode und heute wieder mit zwei Gästen, nämlich zwei Eishockey-Geschwistern, beide Profis und wir freuen uns sehr auf eure Geschichte. Hallo, Janelle und Eden Hofeberg, grüße euch.
Servus.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Mit dabei der unglaubliche, nicht ersetzbare Stefan Schneider, grüße auch an dich.
Ja. Servus.
Hallo. Ja, schön, dass ihr bei uns seid. Erste Frage, wie seid ihr bisher durch diesen heißen Sommer gekommen?
Ja, gut eigentlich. Also ja, es gibt jetzt nichts, wo man sich beschweren kann. Ja.
Ja, bei mir war es dann natürlich, ne, durch den Umzug war es ein bisschen viel los, sage ich mal, ne? Von Ingolstadt nach Weiden alles rüber geschafft, aber ansonsten, bis auf die heißen Temperaturen, ist eigentlich alles super verlaufen.
Ja, es wird absolut Zeit, dass es wieder September wird und ja, dass man wieder in den Eishallen ist. So als kleine Struktur für heute, wir haben gleich mehrere Teile mit euch vor. Zuerst ein kleiner gemeinsamer Teil, danach reden wir einzeln mit euch über eure Karrieren und zum Abschluss dann wieder Fragen an euch beide gerichtet. Und ja, Stefan, let's go.
Ja, ich steige gleich mal mit der Familiengeschichte ein. Es war klar, dass das kommen muss, glaube ich, auch euch beiden. Euer Vater Esbjörn ist sehr bekannt, ein sehr bekannter Name im deutschen Eishockey. Was sind denn eure ersten Erinnerungen an euren Papa als in Verbindung mit dem Eishockey?
Ja, ich glaube, also die ersten Verbindungen oder Berührungspunkte waren ja immer, dass wenn der Papa gespielt hat, dass er uns nach dem Spiel immer mit aufs Eis genommen hat, was ja, glaube ich, eigentlich sehr üblich ist mittlerweile, dass nach dem Spiel die Kinder runter an die Bande kommen und dann mit den Fans und den Spielern da an der Kurve stehen. Und ich glaube, das waren so die ersten Berührungspunkte, wo wir beide da mit reingekommen sind, sag ich mal.
Ja, nee, da stimme ich auf jeden Fall eben zu. Also ich meine, das ist ja dann auch üblich, dass der Papa dann immer wenig Zeit für die Kinder hat, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen, auf jeden Fall, ja.
Weniger Zeit dafür, vielleicht auch ein bisschen mehr Vorbild, oder?
Wenn ja, auf jeden Fall.
Wenn man Papa bei der Arbeit zuschauen kann, ja. Quasi.
Das stimmt, ja.
Ja, wie hat es euch bisher geprägt, wenn man sagen kann, der Vater ist ja eigentlich schon eine lokale Legende. Ist euch das so bewusst oder ist das für euch halt einfach nur euer Papa?
Ja, also ich meine, früher war es ja immer so, da hattest du noch nicht so, da hast du dir nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ne? Da hattest du als Kind oder als Jugendliche, sag ich mal, war es ja eigentlich nur so, du hast Eis gespielt, warst mit deinen Freunden unterwegs, aber ich glaube, sowas bei mir zumindest, je älter man wurde, desto mehr hat man mitbekommen, was für einen Status der Papa eigentlich hat. Und ich sag mal, da hast du dich ja auch dann mehr damit beschäftigt, ne? Wie groß ist der Status, sag ich mal, oder wie erkennbar ist der Papa im deutschen Eishockey? Und dann kommen im späteren Alter auch die Älteren, gegen denen der Papa gespielt hat oder mit denen der Papa gespielt hat, auf dich zu. Ja, ich habe mit deinem Papa gespielt, den kenne ich ganz gut. Und du warst früher noch so klein und so. Das sind immer so die Standarddinge, sag ich mal, gewesen.
Hört man immer gern, ja. Gell? Bei dir, Janelle?
Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall dem Eden an. Also früher war das dann natürlich auch so, dass man das nicht so wirklich realisieren konnte, wie für ein Vorbild unser Papa eigentlich ist. Und ja, später dann hat man das dann natürlich schon immer mehr wahrgenommen auch, gerade wenn auch ehemalige Spieler oder auch noch Spieler, die aktiv im Eishockey sind, auf einen zugekommen sind und gesagt haben, ja, dein Papa, der hat so einen krassen Schuss oder ich weiß nicht, ja, sowas halt. Und dann ist einem das natürlich dann immer bewusster geworden auch, wer unser Papa eigentlich ist.
wo ihr jetzt doch beide um die 20 seid, sagen wir mal, vergleicht euch dann manchmal so? Vielleicht sogar die Jungs eher, vielleicht könnte ich mir vorstellen, sagen, ich will einen härteren Schuss haben als der Papa zum Beispiel?
Ja, schon. Also ich glaube, jetzt kommt das langsam, wo du ich ein bisschen mit dem Papa battlest, so ist bei mir zumindest. Ne? Ich komme jetzt in einem Alter, wo es langsam ernster wird, sag ich mal, oder wo man drüber sprechen kann. Und da gibt's immer mal ein paar Stichlichkeiten. Ist natürlich nicht nur im Eishockey so, ist auch im Golf so, wenn ich mit meinem Papa Golf spiele, ist ja genau das Gleiche, deswegen, ja, kommt das schon jetzt mit der Zeit.
Schön. Chanel, bei dir auch?
Also uns beiden eigentlich nicht so. Ich sehe das dann halt immer so ein bisschen, wie gesagt, als Vorbild, dass ich dann halt auch so sein möchte wie mein Papa, aber ja.
Ja, Chanel, zum Einstieg, wir schauen mal ein bisschen auf deine Karriere. Aktuelle und ehemalige Teamkolleginnen haben dich als sehr redefreudig bezeichnet. Haben sie recht?
Ja, das stimmt. Also im Team auf jeden Fall. Jetzt, wenn irgendwas Neues auf mich zukommt oder so, dann bin ich schon eher, würde ich sagen, zurückhaltend. Aber ich, ja, finde da auch schnell einen Weg dann irgendwie, um Kontakte zu knüpfen auch. Ja, aber ja, das stimmt schon.
Ja, eine Sache haben sie vor allem gesagt, dass du extrem lustig und immer gut drauf bist. Unterschreibst du das und was macht es mit derjenigen, die dich als redefreudig bezeichnet hat?
Ja, also ich finde es natürlich schön, dass so gut über mich gesprochen wird. Ja, ich versuche natürlich immer, wie gesagt, das Team so positiv, also mit einer quasi Positivität da, also dass ich da einfach
reinzugehen, ja.
Ja, genau, mit so einer Positivität reinzugehen. Ja, aber es ist schön zu hören, wenn so über einen gesprochen wird.
Ja, also wie gesagt, auch perfekt für einen Podcast. Du hast ja deine Eishockey-Ausbildung bei Grimmitschau begonnen. Wie erinnerst du dich an die Zeit zurück?
Ja, es war auf jeden Fall eine unbeschreibliche Zeit. Also ich meine, ich habe ja da meinen ganzen Nachwuchs eigentlich verbracht, auch mit Eden zusammen. Und dann, ja, ab der U17 musste man sich ja dann natürlich entscheiden, wo es dann hingeht, weil als Frau ist es natürlich dann schwer, irgendwann auch mitzuhalten. Deswegen, hat dann ein anderer Weg für mich eingeschlagen. Aber ich habe auf jeden Fall gute Erinnerungen auch an die Coaches und an das Team auf jeden Fall. Es war schon, ganze Kindheit eigentlich in Grimmitschau, die ich da verbracht habe. Also schon auch tolle Erlebnisse, ja.
Ja, war ein großer Teil deiner Jugend, deiner Kindheit.
Ja.
U16 Nationalmannschaft hast du 18-19 gespielt. Wir hatten deinen Teamkollegin Sorscha auch gefragt, wie hast du damals den Call bekommen? Wie ist das damals abgelaufen?
Oh, ich glaube, ich hatte dann einfach eine Einladung bekommen vom DEB und dann, ja, habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und dann, genau.
Stehen da Scouts an der Seite? Weiß man, dass da jemand da ist, der einen beobachtet? Oder ist es wirklich so dieser in Anführungsstrichen kalte Anruf, der dann so kommt?
Ja, ich glaube schon, dass auf jeden Fall die Coaches da auch mit den Nachwuchstrainern in Verbindung stehen und vielleicht da auch immer mal miteinander in Kontakt treten, aber ich glaube, jedes Mädchen hat dann die Chance, sich zu beweisen auf jeden Fall und ja.
Apropos Nationalmannschaft, 2020 haben wir gelesen, hast du Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen vertreten. Auch da natürlich die Frage, wie kommt da so eine Nominierung zustande? War das quasi auf dem gleichen Weg?
Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Also das war sogar in Füssen, da hatten wir wie so einen On-Ice-Test quasi, wo wir uns eben einmal für das 3-gegen-3 qualifizieren konnten und eben als Team ja sowieso die Qualifikation schon da war, aber bei dem 3-gegen-3 war es eben so, dass wir da diesen On-Ice-Test auf Zeit hatten und dann wurden da eben, ich glaube, die 5 oder 6 schnellsten Spielerinnen, die auch die beste Toreffizienz hatten, mitgenommen. Genau.
Das ist quasi wie so ein Bewerbungsturnier dann gewesen, können wir uns ungefähr, das so vorstellen.
Ja, ja.
Ja, du hast ja schon gerade gesagt, ihr habt ja nicht nur als Team gespielt, sondern auch 3-gegen-3 ein Turnier war das.
Ja.
Wie war das generell für dich dort und wie sah da so der Alltag aus?
Ja, es war auf jeden Fall echt ein unbeschreibliches Gefühl, also auch so ein Traum ein bisschen, der so in Erfüllung gegangen ist. Ja, also der Alltag lief eigentlich so ab, dass wir wurden ja eben in diesen Teams aufgeteilt. Also es gab ja Team Blau zum Beispiel oder Team Grün, Team Schwarz, mögliche Farben. Und dann hat man erstmal ausschlafen können. Dann gab es meistens eben mit dem Team auch später dann Frühstück und dann Athletik, Training in den jeweiligen Teams. Ja, und dann hatte man natürlich auch viel Freizeit, die man dann natürlich auch nutzen konnte, um auch viel zu sehen. Und das haben wir dann natürlich auch alle, ja, gut genossen auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Was hast du persönlich von den Spielen mitgenommen?
Erfahrung auf jeden Fall und ja, auch Teamgeist, ja.
Generell eine gute Zeit, war ja in Lausanne, ja. Ist ja auch ein wunderschöner Ort, ne?
Ja, in Lausanne, in der Schweiz war das, genau.
Genau. Dass er dann darauf folgend deine ersten DFL-Spiele für Berlin absolviert, ein richtig großer Schritt in eine Großstadt.
Ja.
Haben gelesen, hast du auch gleichzeitig U17 mit Grimmitschau gespielt. Erstmal, welche Gedanken hattest du, als du dich für Berlin entschieden hast?
Ja, ich habe es natürlich als große Chance auch gesehen, dann den Schritt in die DFL zu wagen. Aber ja, irgendwann wusste ich, dass der Schritt kommt und ja, ich habe mich natürlich auch gefreut dann. Ja.
Mhm. Wir haben da gesehen auch, das ist ja bei euch auch immer irgendwie so dabei, dass ihr pro Jahr in mehreren Teams spielt. Wie hast du da generell deinen Alltag geregelt in der Zeit? Stellen wir uns sehr kompliziert vor.
Ja, ja, das war tatsächlich bei mir immer ein bisschen stressig, weil ich ja dann eben Schule hatte. Und dann meistens immer Freitag nach der Schule dann nach Berlin gefahren bin und dann am Sonntag wieder zurück. Also es war schon immer ein Aufwand, aber ich meine, ich habe mir ja den Sport auch selber ausgesucht und deswegen, ja, finde ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt und ich meine, für meine persönliche Entwicklung auf jeden Fall auch.
Ich wollte gerade sagen, es ist halt einfach auch, und ich glaube, das ist halt auch vielen da draußen nicht bewusst, dass das halt auch sehr, sehr viel Freizeit ist, die ihr für euren Sport hergebt, ne?
Ja, das stimmt. Da muss man sich dann natürlich auch entscheiden, ob man eben ja das macht, was man liebt, oder eben sich die Zeit für Freunde nimmt. Aber es, ich meine, es bleibt ja dann eben wenig Zeit für Freunde. Aber ich meine, wir haben uns das ja selber ausgesucht.
Ja. Du bist ja bis 2025 in Berlin geblieben. Was sind so deine schönsten Erinnerungen an diese Zeit?
Boah, ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir da einmal in der Uber-Arena spielen durften. Das war auf jeden Fall echt ein sehr tolles Gefühl und auch so ein Zeichen von, ja, gesehen zu werden, sage ich jetzt mal, weil ja auch über 2000 Zuschauer da waren und man eben auch, ja, dieses Gefühl einfach bekommen hat, gesehen zu werden.
Mhm.
Was ja im Frauen-Eishockey auch, ja, fehlt, sage ich mal.
Ja, absolut. Und diese Uber-Arena-Spiele, also so geht's uns, Stefan kann ja auch zu dir schauen, das sind immer auch so die Spiele, wo auch eine große Aufmerksamkeit halt auch bekommen und auch extrem wichtig sind, ne?
Ja.
Du bist dann 25, 26 nach Ingolstadt gewechselt. Wie kam die Entscheidung?
Genau, ich bin dann nach Ingolstadt gewechselt, weil ich jetzt in München quasi so eine Ausbildung Sport- und Bewegungspädagogik angefangen habe. Und dann war es eben so, dass der Weg bzw. die Distanz eben von Berlin nach München zu groß ist. Und dann, ja, mein Bruder hat ja dann auch eben in Ingolstadt schon gespielt. Und dann war natürlich die Überlegung, okay, ob ich natürlich auch in Ingolstadt spielen könnte, weil ich auch in der Bundesliga bleiben wollte. Und ja, dann habe ich eben Kontakt mit dem Christian Sohlmann aufgenommen und dann genau, hat sich das alles so ergeben.
Jetzt muss man vielleicht auch nochmal für unsere ZuhörerInnen erklären, es ist ja bei euch so, ihr habt ja, also die wenigsten haben, glaube ich, Agenten oder so. Also ja. Sprich, ihr müsst selber aktiv werden, wenn ihr einen Wechsel wollt, ne?
Genau,
können wir uns das so vorstellen?
Ja, ja.
Wenn wir so ein bisschen auf letzte Saison gucken, ihr seid ja bis ins Halbfinale der DFL gekommen. Du hast letztes Jahr wettbewerbsübergreifend 27 Spiele absolviert. Wie bewertest du die letzte Saison generell und wie hat dir deine erste Saison in Ingolstadt gefallen?
Ja, ich finde, dass mir meine erste Saison in Ingolstadt ganz gut gefallen hat. Ich meine, ich war neu im Team. Das Team hat mich super aufgenommen. Ich bin eigentlich zufrieden. Genau, wir haben den Einzug in das Halbfinale geschafft, haben auch eine gute Saison gespielt und ich finde, darauf kann man dann auf jeden Fall auch anknüpfen für die neue Saison.
Ihr hattet ja jetzt im Sommer einen guten Umbruch, würde ich jetzt mal beschreiben, in Ingolstadt. Wie blickst du gefühlsmäßig auf die neue Saison?
Ja, ich finde eigentlich, dass es ich sag mal, ein guter neuer Anfang ist für eine neue Saison, auch jetzt mit Marion als hauptamtliche Trainerin. Also wir haben da auf jeden Fall auch als erste Mannschaft in der DFL ein Zeichen gesetzt. Auch eben gerade mit einer hauptamtlichen Trainerin. Und ich finde, dass wir da auf jeden Fall auch gut drauf aufbauen können. Eben auch, weil wir ja viele junge Spielerinnen jetzt auch haben. Das kenne ich ja auch aus Berlin. Genau. Dass wir da eben auch ein gutes Klima im Team schaffen. Und ich finde, dass wir da auf jeden Fall auch Ziele, wie zum Beispiel jetzt auch wieder die Playoffs, setzen können.
Ja, wechseln wir zu dir, Eden. Vielleicht als erstes eine Frage mit Augenzwinkern. Da Chanel etwas älter ist als du, musstest du in der Jugend ihre Ausrüstung tragen, die ihr nicht mehr gepasst hat?
Ich glaube, in dem ganz jungen Alter war das sogar noch der Fall. Da habe ich dann immer die alten Schlittschuhe bekommen und Hose zum Beispiel. Aber ich glaube, ab der U13 oder 15, da hat mir das dann selber nicht mehr gepasst. Dann bin ich selber bisschen größer geworden und dann habe ich da auch meine eigenen Sachen bekommen, sage ich mal.
Ja, also schade eigentlich. Hätte jetzt erwartet, dass du sagst, du bist dann mit pinken Schnürsenkeln
Das war nicht so.
So wie Antje uns damals erzählt hat mit Eiskunst-Schlittschuhen im ersten Jahr.
Nee, das war nicht so.
Naja, manchmal muss man so einen kleinen Peak setzen, manchmal trifft man, manchmal nicht.
Das stimmt.
Ja, es wird gerade schon angesprochen, du bist ein Jahr früher nach Ingolstadt gewechselt, hast davor bei den Jungadlern gespielt, musstest du Chanel überzeugen oder kam sie auf dich zu, ob ihrer Ausbildung?
Nee, da gibt es eine ganz lustige Story eigentlich dazu. Das war, als ich mich dafür entschieden habe, nach Ingolstadt zu gehen, da war das damals der Arthur Gras, mein ehemaliger U20-Trainer, der hat mir dann damals eine Rundführung gegeben durchs Stadion. Und da habe ich den Christian, der für die Frauen verantwortlich ist, so ein bisschen, im Kabinentrakt quasi sind wir uns aufeinander getroffen. Und die hatten ja mein erstes Ingolstadt-Jahr hatten die ja quasi schon Probleme, Spieler anzuwerben, weil viele gegangen sind. Und da hatte der Christian mich gefragt, ob ich nicht eine Schwester habe eigentlich. Und da habe ich ja gesagt und ob sie vielleicht nicht sogar kommen wollen würde. Und dann ist es ja auch zustande gekommen letzte Saison. Deswegen, also ich musste dich
cool. Eigentlich nicht. Da hat der kleine Bruder dann der großen Schwester die Stadt zeigen können, oder?
Genau, ja. Die Schöne hat sich auch vorher erkundigt, der hat angerufen. und ja, dann ging das eigentlich ganz schnell.
Hattet ihr dann eine WG oder?
Ja, wir haben. Ja. Ich habe mit der Chanel zusammen gewohnt und noch einen U20-Spieler. Genau. Also wir waren immer zusammen eigentlich dann in Ingolstadt.
Cool. Ja. Ist ja auch schön, wenn man sich unter Geschwistern versteht. Das ist ja nicht bei allen Geschwistern
so. Ja, das stimmt.
Ja. Wann hat sich so dein Wunsch verfestigt, Eishockey Profi werden zu wollen und ab wann ist es ungefähr greifbar für dich geworden?
Früher war es bei mir tatsächlich so, dass ich neben Eishockey auch noch Fußball gespielt habe. Ich habe eigentlich, bis ich 13 war, habe ich beides gleichzeitig ausgeübt und war dann im Winter immer Eishockey, im Sommer immer Fußball. Und es war eigentlich tatsächlich so, dass ich eigentlich immer eher Fußball spielen wollte anstatt Eishockey. Und aber je älter ich wurde und ist mir auch bewusster geworden, ne? Der Papa war Eishockey-Profi und hat sehr viel mit dem Eishockey am Hut. Da kam, glaube ich, so bei mir der Switch, ja, ich will auch Eishockey-Profi werden. Und dann ab einem bestimmten Alter musst du dich halt entscheiden, weil du einfach nicht mehr beides vom Zeitmanagement her ausüben kannst. Ne? Was willst du lieber oder was willst du eher? Wo kannst du dir am meisten drüber vorstellen? Und dann war die Entscheidung eigentlich dann doch relativ ganz einfach.
Genauso wie Chanel hast du deine Ausbildung in Crimmitschau angefangen. Und wenn man so deine Stats damals durchschaut, fällt vor allem das Jahr 1920 auf. Da hast du in der U15 21 Spiele und 90 Punkte. Was ist denn da passiert?
Ja, das war... Bei uns im Osten war es ja mal so, da sind immer die gleichen Teams, da ist immer fast Berlin, Preußen, Weißwasser, Dresden, Erfurt. Da war das ja noch gar nicht regionalübergreifend, wo du gegen die anderen aus dem Süden oder Westen gespielt hast. Und da war ja die Qualität, sage ich mal, nicht so hoch wie im Süden, in Bayern zum Beispiel. Deswegen, und ich hatte natürlich immer gute Teamkameraden, mit denen du dich halt verstanden hast. Und dann, wenn es läuft, dann läuft es halt einfach.
Ja, wenn man jetzt denkt, ja, das war ein Ausnahmejahr und das kam dann wahrscheinlich nie wieder. Jetzt gehen wir in die U17, zwei Jahre später, 32 Spiele und 135 Punkte. Jungadler hatten wir gerade schon angesprochen. Wie kam da der Kontakt zustande?
Bei mir war es ja so, das war mein letztes Jahr in U17 dann in Crimmitschau und ich wusste, wenn ich professionell Eishockey spielen möchte, muss ich den nächsten Schritt gehen. Und am besten auch da, wo eine gute Ausbildung ist. Und da hast du in Deutschland eigentlich immer Köln und Mannheim gehabt, die Top-Nachwuchsleistungszentren waren. Ich war sogar an beiden Standorten in Köln und in Mannheim. Aber letztendlich habe ich dann einen Anruf bekommen vom Luigi Calce damals, der hat sehr positiv geredet, hat auch gesagt, was der Plan ist. Und dann habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört und dann habe ich mich damals für Mannheim entschieden.
Ja, interessant, wie das gerade eben in den jungen Jahren, bei den Erwachsenen kriegt man es oft mit, aber im jungen Alter ist da anscheinend auch das Netzwerk dann schon ganz gut, oder? Wenn da so auch in den Osten, wie du gesagt hast, so weit geschaut wird.
Das stimmt.
Ja. Dann 2024, der angesprochene Wechsel nach Ingolstadt. Wenn man jetzt darauf zurückblickt, du bist von Crimmitschau nach Mannheim, dann nach Ingolstadt. Was macht es in deinem jungen Alter? Hattest du nicht irgendwie Bammel, jedes Mal eine neue Stadt? Wie finde ich mich zurecht oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also der Wechsel zu Mannheim war ja quasi das erste Mal, wo ich dann quasi selbstständig war, wo ich von zu Hause weg war, wo ich mich alleine zurechtfinden musste. Das war am Anfang sehr schwer für mich, weil natürlich eine ungewohnte Situation ist. Und dann ist es bei mir immer so, für mich muss das Umfeld auch halt passen. Wenn das Umfeld nicht passt, dann fühle ich mich halt nicht wohl und dann kann ich auch nicht meine erbrachte Leistung bringen. Und ja, deswegen habe ich mich auch dann damals für Ingolstadt entschieden, weil ich mich eben nicht so wohl in Mannheim gefühlt habe. Und ansonsten fällt es mir das eigentlich nicht schwer, sich schnell zurechtzufinden, weil wenn du die richtigen Leute um dich rum hast, dann findest du eigentlich immer schnell zurecht.
Ja. Nationalmannschaft hast du U17 und 20 gespielt. Wie läuft es dann im sagen wir mal, Jungmännerbereich ab. Man hat als Fan oder Außenstehender oft so das Gefühl, das geht so nebenbei, weil du spielst die Saison und dann sind die U-Spieler irgendwie wieder auf irgendeiner WM für 3 Wochen oder so. Aber wie ist es für euch, wenn ihr so ein Highlight eigentlich mitten unter der Saison haben, wo andere sagen, ja gut, das ist halt jetzt Hauptrunde, die Playoffs kommen dann in 3 Monaten oder so?
Ja, also im Nachwuchs ist ja so, dass meistens immer der eigene Nachwuchscoach dann Kontakt aufnimmt oder Kontakt bekommt von dem DB-Trainer und dann immer nachgefragt wird, ja, wie macht er sich? Ich habe den jetzt ein bisschen länger beobachtet. Kann der das Niveau international mitspielen? Kann er da mithalten? Und ich glaube, dann ist das immer so ein monatlicher Austausch, wo dann immer so der Prozess ist, ja, ist der bereit für das internationale Eishockey oder ist es besser, noch ein Jahr zu warten und auf die Entwicklung zu schauen? Also das ist immer bei den Trainern dann unter Kontakt geraten, sag ich mal, dass man dann zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Und ich glaube, im Jugendbereich ist es immer so, dass der Ablauf immer derselbe ist.
Mhm. Letzte Saison hast du dann gleichzeitig für 3 Mannschaften eingespielt. Ingolstadt U20 in der DNL, für die Höchstadt Alligators in der Oberliga und in der DL2 für die Blue Devils Weiden. Wir haben gerade schon eben die vielen Teams angesprochen in den letzten Jahren. Welchen Unterschied konntest du jetzt von den Ligen her erkennen? Kann man da irgendwie eine Liga miteinander vergleichen oder sind die anderen alles komplett unterschiedlich?
Naja, ich meine, zum Ersten hin ist es ja der Weg von der Nachwuchsliga im Profi, im Herrenbereich ist schon, sage ich mal, ein großer Schritt, weil es viel schneller, robuster zur Sache geht. Aber wo, sage ich mal, meines Erachtens nach Gemeinsamkeiten waren zwischen der Oberliga und der DNL, weil, was ich auch von vielen schon gehört habe, dass von der Schnelligkeit her ist da gar nicht so viel Unterschied, aber halt vom körperbetonten Spiel merkst du das dann halt wieder. Mhm. Ne? Wenn du dann als junger Spieler hochkommst und noch nicht einen ausgeprägten Körper hast, hast du es halt nicht so einfach wie ein ausgewachsener Mann, der einen gut gebauten Körper hat, sag ich mal. Ansonsten, wenn du hoch in den DL2 gehst, die 3 Spiele, die ich in Weiden gemacht habe, dann hast du natürlich gemerkt, da ist alles viel schneller, du hast viel weniger Zeit, du musst dich schneller entscheiden und ja, da musst du auch eine komplett andere Rolle einnehmen, die du sonst gespielt hast. Das sind eigentlich so die größten Unterschiede, sag ich mal, gewesen. Oder sind die größten Unterschiede.
Ja, du hast Weiden gerade angesprochen, du hast per Förderlizenz dort gespielt in der DL2, um Spielpraxis zu sammeln. Als du da vernommen hast, dass das jetzt auch der Fall ist, dass du auch DL2 spielen darfst, wie waren da so deine Erwartungen und an die Liga und auch an den Standort Weiden?
Naja, Weiden ist ja eigentlich immer schon bekannt dafür gewesen, mit jungen Spielern zu arbeiten. Deswegen habe ich das eigentlich als Chance für mich gesehen, schon mal Fuß zu fassen und zu schauen, kannst du oder bist du bereit für den nächsten Schritt? Kannst du dort mithalten? Und da war das über den Zeitraum Weihnachten natürlich eine super Gelegenheit für mich, als ich dann den Anruf bekommen habe, ja, wir sind gerade Mann in Not, könntest du vielleicht rüberkommen? Ja. Das hat mir natürlich sehr viel ausgelöst in mir, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kannst du dich mal beweisen und schauen, ob du bereit dafür bist. Und ich habe auch Spielzeit damals vom Buchwieser bekommen, vom Sebastian, der damals noch ein Weiden Trainer war. Und das hat mir auch enorm geholfen, zu sehen, wo ich stehe, woran ich an mir arbeiten muss, um ja in der DL2 Fuß zu fassen.
Ja, interessant. Also du sagst quasi, das war sogar eine Art Standortbestimmung, auch so, wo du dann quasi Punkte rausziehen konntest, wenn ich es richtig verstanden habe, an denen du noch arbeiten musst, oder?
Genau, ja.
Ja, cool. Ja, klar, aus dem Winkel sieht man es selten irgendwie. Es waren 3 Spiele, wenn genau. Elite Prospect nicht
ja,
lügt. Genau, aus den 3 Spielen ist jetzt ein Fixerwechsel geworden. Was macht deiner Meinung nach den Standort für dich aus?
Ich sag, Weiden ist ein relativ kleiner Standort, aber halt ein Standort, der über die Gemeinschaft kommt. Ne? Du merkst immer, dass Weiden hat jetzt nicht immer die Top-Spieler der Liga, aber wenn du die richtigen Charaktere im Team hast, und das haben sie meistens, dann läuft der Motor von alleine und dann stechen halt auch Spieler raus, die halt auch aus sich rauswachsen, weil du eben das Teamgefüge hast, weil du die Confidence hast, ja, irgendwas zu machen. Und ich sag, Weiden ist da eigentlich immer ein guter Standort für, auch für junge Spieler, die dort gefördert werden, den nächsten Schritt zu gehen und, sag ich mal, auch sich persönlich und auch sportlich weiterzuentwickeln.
Ja, kann man ja jetzt in den jüngsten Entwicklungen sehen. Elias Pool hat sich dort weiterentwickelt. Vinzenz letztes Jahr, glaube ich, jetzt auch nach Ingolstadt, glaube ich, gewechselt. Also unterstreiche ich nur generell das Gefühl für die nächste Saison. Was denkst du, was kommt auf euch zu? Was wird wichtig für euch im nächsten Jahr?
Ja, ich meine, wenn man nach Eisburg geht, ne, sind wir natürlich der Underdog für die Liga, weil wir eben eine Mischung aus sehr erfahrenen älteren Spielern haben und sehr jungen Spielern. Aber ich finde, gerade das kann uns zugutekommen, weil man eben dann von den Älteren lernen kann und wir übers Teamgefüge kommen werden, um ja einfach eine gute Saison zu spielen. Und ich glaube, manchmal ist es sogar immer besser, der Underdog zu sein, weil man dann immer nicht mit einem rechnet. Und ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr wird.
Ja, als Underdog kann man eigentlich dann nur überraschen, gell?
Das stimmt.
Ja, sehr schön. Kommen wir zum gemeinsamen Teil für euch beide. Da sind jetzt natürlich auch ein paar Fragen drin, die vielleicht zu Kontroversen anregen. Wir wollen euch da in nichts reinreiten, aber vielleicht einfach manchmal mit einem Augenzwinkern auch sehen. An euch beide eben immer gemeint. Wer stand denn von euch beiden zuerst auf den Schlittschuhen und wer behauptet bis heute, das größere Talent zu sein?
Boah, ich glaube, wir sind beide gleichzeitig auf den Schlittschuhen gestanden. Also unser Papa hat uns ja beide eben mit 3, 4 Jahren eben, was war das?
Ja, also ich war, glaube ich, damals 3, Michelle war 4. Und der Papa uns dann damals das erste Mal aufs Eis mitgenommen hat.
Und okay, damit kriegen wir euch also eher nicht mit der Frage.
Ja, aber also man kann da schon eine Antwort drauf preisgeben. Also ich würde schon sagen, dass ich das größere Talent bin, aber das ist ja auch immer natürlich, wie man es nimmt, ne? Weil ich bin der Mann und Chanel ist halt die Frau und da sind natürlich immer andere Gegebenheiten, aber.
Ja, zumindest monetär wird es sich für dich einfacher ausbezahlen als für Chanel. So meinst du es, gell?
Ja.
Ja, das ist leider die Gegebenheiten, aber vielleicht noch einfacher. Wer von euch beiden hat euren Eltern früher die Nerven gekostet, weil es um Thema Pünktlichkeit ging oder verlegte Ausrüstung oder der Letzte in der Kabine beim Umkleide?
Ja, das würde ich schon sagen, dass ich das war.
Ja, eben stimmt
das. Ja, da würde ich zustimmen, auf jeden Fall.
Also sehr selbstreflektiv, sehr schön. Gibt es da Anekdoten irgendwie vielleicht, wo die Eltern immer gerne ihren Freunden erzählen über euch zwei? Die Chanel, hat immer eine Viertelstunde zum Duschen gebraucht oder so.
Ja, ich glaube, bei den Mädels ist es ja immer so, die brauchen ein bisschen länger, weil die da was machen müssen mit den Haaren oder da was. Es ist halt einfach, ich glaube, jeder kennt das. Das ist, sage ich mal, das Übliche. Aber ich wüsste jetzt nicht, was die Eltern damals so rum erzählt haben.
Okay. Chanel, stimmt das?
Ja, also gerade auch wenn wir immer Ausflüge gemacht haben oder so, der Papa und der Eden sind immer die zwei, die auf die Mama und auf mich warten müssen. Ja, wir sind halt Frauen, das darf man schon mal.
Ja, das ist ja, schlecht ist es ja nicht, von daher. Gibt es vielleicht irgendwie Anekdoten von dir, Eden, oder von dir, Chanel, als Kind schon nach Spielen der Profis auf dem Eis standen und dann vielleicht in die Kabine vom Papa geflitzt seid oder Das war ja früher nicht so wie jetzt. Also jetzt muss man ja sagen, die Spieler fahren ja raus zur Bank, wo die Frauen meistens mit den Kindern schon stehen nach einem Sieg und dann dürfen die Kinder aufs Eis und in die Kabine. Früher habe ich da schon die ein oder andere Anekdote gehört, wo dann auf einmal das Kind in der Kabine stand und jeder geschaut hat, wem gehört denn das Kind? Gab es bei euch auch mal sowas?
Also bei uns, wenn, dann war es natürlich auch so, dass die Mama mit uns unten stand, aber es gab auch Spiele, da waren wir, sind wir schon direkt hinter zur Kabine gelaufen, über den Hintereingang halt, und haben dann halt in der Kabine auf den Papa gewartet. Ja, das gab's schon, aber sonst gab's da nicht wirklich was jetzt, sag ich mal, ungewöhnlich war.
Okay. Wer von euch zwei ist der ordentlichere Typ? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Sporttasche, die nach 3 Tagen quasi schon ein biologisches Experiment ist, sondern vielleicht auch in der WG.
Also was so zimmertechnisch betrifft, würde ich sagen, der Eden.
Okay.
Aber generell schon ich, oder?
Ja, Chanel, die macht halt mehr im Haushalt als ich. Oder hat, als wir zusammen in der WG gewohnt haben, hat sie halt mehr im Haushalt gemacht als ich. Ja. Ich habe das immer so ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal. Wenn, dann habe ich eigentlich nur darauf geachtet, dass meine Sachen ordentlich sind. Aber jetzt nicht halt, sage ich mal, in der Küche habe ich halt mal Sachen stehen lassen und dann kam halt schnell gesagt, ja, kannst es nicht mal direkt wegräumen, sonst muss ich das immer machen oder so. Ist halt.
Kam die große Schwester.
Ja, ja.
Sehr schön. Wo ihr klein wart, wie sah es bei euch zu Hause aus? Im Garten, im Hof, im Wohnzimmer? Gab es da mal zerschossene Garagentore oder kaputte Fensterscheiben? Oder habt ihr euch zu Hause zurückgehalten und habt alles auf dem Eis rausgelassen?
Ja, also bei mir gab es schon ein paar Situationen, aber das war jetzt meistens, als Jungen kennt man es natürlich, wenn man ein bisschen an der Konsole ist. Und dann sich nicht, sag ich mal, in Kontrolle halten kann.
Beherrschen kann.
Dann gab es da schon eine Situation, wo die Fensterscheibe von der Tür mal kaputt gegangen ist, sag ich mal.
Vom Controller, oder?
Ja, von der Hand.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, ja, also ich habe auch einen Fernseher zerlegt mit dem Controller.
Ja, ich glaube, das ist zugeben. Dann immer... Da die
ist aber schon ein bisschen her, Stefan, oder?
2 Jahre vielleicht so. Okay. Und bei dir, Chanel, auch eher heißblütig oder bist du ruhiger als auf dem Eis zu Hause?
Nee, ich würde schon sagen, dass ich da ein bisschen zurückhaltender bin. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich da irgendwas zerstört hätte oder so. Glaub nicht, nee.
Wer ist denn der schlechtere Verlierer von euch zweien?
Ganz gleich.
Das ist so eine ganz schwierige Frage. Also, ja, das stimmt schon. Der Eden ist schon der schlechtere Verlierer, aber ja, da gab es auch immer ganz, ganz viele Streitigkeiten,
ja,
bei uns, auch
ganz,
im jüngeren
ganz
Alter.
Ganz schlimm war das früher.
Das war echt ganz schlimm. Da bin ich dann immer heulend zum Papa gerannt und der Papa musste das dann immer lösen. Also, ja.
Auch das.
Und die Mama hat immer gesagt, ja, die Mama hat dann immer gesagt, der Klügere gibt nach, aber wir zwei, das war immer ein bisschen schwierig bei uns.
Ja, also. Der Klügere gibt nach, kapiert man, glaube ich, auch erst ab einem bestimmten Alter,
ja.
Bevor will man einfach recht haben.
Stimmt.
Als eine Frage an euch getrennt zusammen, sozusagen, ihr könnt es auch zusammen lösen oder ihr stellt es euch selbst auf quasi. Wir hätten überlegt, ein All-Star-Team zu machen, aber die erste Frage wäre, wer wäre in eurem All-Star-Team euer Head Coach? Und an wen würdet ihr als erstes denken, der oder die wegen 2 Minuten wegen Meckerns auf die Bank geschickt wird? Eden, wenn du anfangen magst, vielleicht.
Jetzt egal, also können das auch Freunde sein? Oder?
Völlig egal.
Völlig egal.
kann ein Freund von früher aus der Jugend sein oder wer dir einfach in den Kopf geht, wenn du jetzt sagst, wer wäre mein Head Coach im All-Star-Team und wer wäre der Erste, der wegen zwei Minuten wegen Meckerns auf die Bank geht?
Also vom Head Coach würde ich der war gleichzeitig unser Trainer damals, war der Thorsten Heine. Den würde ich als, den würde ich als Coach nehmen und der am ehesten für zwei Minuten Meckerns auf die Bank müsste. Da würde ich tatsächlich jetzt, also es gibt für mich zwei, aber letztes Jahr war es schon, der Junge war schon extrem, das war der Mats Gebhardt, mit dem ich zusammengespielt habe damals, letzte Saison.
Okay.
Der ist schon sehr redebedürftig. Wenn ihm was nicht passt, dann diskutiert er schon sehr gerne.
Ja, sehr gut. Was macht denn dein Head Coach besonders? Warum hast du ihn gepickt?
Ich muss sagen, der Thorsten war damals einer, der schon früh in mir das Potenzial gesehen hat, dass da was draus werden könnte. Hat mich auch immer hochgezogen als junger Spieler. Dann war ich quasi immer, hab fast immer einen Jahrgang älter gespielt. Und war immer zu mir streng, aber halt in Bezug auf, ja, du kannst besser werden, weil du das Potenzial dazu hast und wollte mich immer fördern und hat mich eigentlich meinen ganzen Nachwuchs lang begleitet und deswegen war das für mich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich den ausgewählt habe.
Mhm. Chanel, gleiche Frage an dich. Wer wäre dein Head Coach? Wer würde wegen zwei Minuten wegen Meckerns auf die Bank geschickt werden?
Ja, schwierige Frage, aber ich würde tatsächlich auch den Thorsten Heine als Head Coach wählen. Wegen zwei Minuten Meckern auf die Bande fällt mir gerade ehrlich gesagt niemand ein.
Gab es keinen so einen Gifthaferl bei euch in der Jugend oder jetzt letztes Jahr in Ingolstadt? Die eigentlich gerne sowas genommen hat.
Jetzt bin ich mal am Überlegen.
Ich überlege gerade, die Jordan hat letztes Jahr nicht mehr gespielt bei euch, gell? Die Marchese.
Nee, die kenne ich auch gar nicht. Ja. Die kenne ich gar nicht.
Die wäre mir bei euch als erstes eingefallen, aber die war immer so giftig ein bisschen. Ja, ihr wart eigentlich schon ein faires Team letztes Jahr, das muss man schon sagen. Ja. Ja, ist auch okay. Und wer wäre euer Captain? Da fangen wir vielleicht bei Chanel an. Wenn ihr jetzt aus der Karriere, wenn du überlegst, wer alles mit dir gespielt hat, wer wäre da in deinem All-Star-Team dein Captain? Kann auch die beste Freundin sein.
Wer wäre mein Captain? Ja, ich bin gerade eigentlich zufrieden mit unserer Kapitänin Sorscha.
Okay.
Deswegen würde ich sie einfach picken.
Ja, sehr schön. Fair. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Eden, bei dir?
Mein Captain wäre, glaube ich, damals habe ich als junger Spieler hochgespielt. Das war der U17 und das war der Yannick Lindner. Der spielt jetzt auch kein Eishockey mehr, aber der war immer so einer, für den hatten alle Respekt. Und der hat auch, sage ich mal, seine Rolle gut ausgeführt, weil er einfach ja auch Jungspieler gut behandelt hat und halt auch Grenzen aufgezeigt hat. Deswegen würde ich jetzt so sagen, das war für mich so einer, der ein sehr guter Kapitän war.
Ja, schön. Hat bis 22 noch in Chemnitz gespielt,
genau.
Sehe ich gerade. Ja, genau. Ja, sehr schöne Wahl. Also ich hoffe auch, der Head Coach hört das Ganze. Ich glaube, das würde ihn sehr freuen.
Ja, ich glaube auch.
Müssen wir ihm irgendwie zuspielen, falls er den Podcast nicht hört. Kannst mir zwar nicht vorstellen, aber Was habt ihr denn so eishockeytechnisch voneinander vielleicht gelernt? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das macht der andere oder die andere total toll, das würde ich auch gerne mal können oder das habe ich von ihm übernommen?
Also wenn ich ehrlich bin, fällt mir da nichts ein. Also ich habe eigentlich immer mein eigenes Ding gemacht und ich habe meine Sachen so ausgeführt, so wie ich sie am besten fand und ich habe da die Chanel meistens ihr Zeug alleine machen lassen, deswegen kann ich da leider kein Beispiel rausziehen.
Chanel, gibt es irgendwas an deinem Bruder, wo du immer schon cool fandest oder wo du dir abgeguckt hast?
Ja, so der Eden ist super ehrgeizig auf jeden Fall und immer, wenn ihm was nicht gepasst hat oder er die Scheibe nicht hatte, dann ist er direkt wütend geworden und ist dem Puck hinterhergerannt auf dem Eis und ich meine, ich würde schon behaupten, dass ich auch ehrgeizig bin, aber das habe ich mir auch so ein bisschen vom Eden abgeschaut. Ja, und genau, da ist auch so der Bruder irgendwie auch so ein Vorbild für einen.
Schön, ja. Schön. Jetzt, wo ihr jetzt nicht mehr zusammen wohnt, wie oft habt ihr noch Kontakt und schaut ihr auch die Spiele voneinander irgendwie an? Eden, hast du einen Account, dass du ihr Spiel schauen kannst vielleicht?
Ja, ich glaube, die bei der DFL, die werden ja auch bei Red übertragen, glaube ich, oder?
Genau.
Ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten dazu zu schauen, aber ich werde auch natürlich dadurch, dass wir Freitag, Sonntag spielen, und die Frauen dann immer meistens Samstag, Sonntag, werde ich da, weil ja auch Weiden jetzt nicht so weit von Ingolstadt entfernt ist, ist da eigentlich schon auch immer der Gedanke, dass ich dann immer mal runterfahre und ein paar Spiele anschaue sogar. Ansonsten, ja.
Chanel, bei dir, schaust du manchmal, dass du ein Spiel von deinem Bruder sehen kannst?
Ja, also ich verfolge eigentlich auch immer regelmäßig Edens Spiele, wenn sich eben die Zeit findet. Auch letzte Saison, weil ich mir eben auch immer ein bisschen was abschaue. Genau, also gerade wenn wir immer Samstag, Sonntag Spiel haben, dann bietet sich das ja auch super an, wenn ich dann eben freitags die Spiele anschauen kann. Sowohl das auch mit dem Training passt, aber ansonsten, genau, findet sich da immer irgendwie ein Zeitpunkt. War auch die Überlegung, dass ich dann eben, wenn wir auch eben mal ein freies Wochenende haben, dass ich auch nach Weiden fahre, weil es ja auch dann nicht so weit weg ist. Genau.
Gibt es da manchmal Tipps für den Bruder, eventuell, wenn du irgendwas siehst?
Nee, ich glaube, da lässt sich der Eden auch nichts von mir sagen.
Okay.
Der macht es dann schon. Also wenn, dann hole ich mir immer Tipps vom Eden, aber ich glaube, der Eden lässt sich da nichts von mir sagen.
Wenn, dann kommen die Tipps von Papa.
Genau, wenn, dann kommen die Tipps von Papa, das sowieso.
Okay, sehr schön. Der lässt sich da auch nicht abbringen davon, oder euch zu sagen, wie es funktioniert.
Nee, also
ja.
Früher war es, bei mir zumindest war es früher, als ich noch im Krimmelzeug gespielt habe, war es natürlich nach jedem Spiel, hat er immer Verbesserungsvorschläge gegeben. Jetzt mittlerweile reden wir fast eigentlich gar nicht mehr so viel darüber, sondern er sagt mir immer nur, dass ich das, was ich mache, soll ich mit einer Entschlossenheit machen und immer positiv bleiben und immer hart arbeiten, aber sonst wirklich ist da gar kein großer Austausch mehr zustande, weil jetzt ist ja eine gewisse Rivalität, sage ich mal.
Jetzt gibt er dir keine Tipps mehr, damit du nicht besser bist als er, oder? Sehr schön.
Jetzt habt ihr ja vorher gesagt, dass ihr quasi gleichzeitig auf dem Eisröhr gestanden seid. Könnt ihr euch noch so erinnern, wie oft habt ihr gemeinsam trainiert? Und kommt es jetzt auch immer mal wieder vor, dass ihr zusammen auf dem Eis steht?
Ja, also trainiert haben wir eigentlich viermal die Woche immer. Ist ja, glaube ich, das Übliche. Wir haben ja von den Babinis bis zur U17 einmal zusammen gespielt. Aber jetzt in letzter Zeit gibt es auch wirklich gar nicht mehr so die Möglichkeit, wo wir beide auf dem Eis stehen können, weil Chanel mit ihrer Ausbildung, ich muss dahin, weil ich Termine habe, oder das ist in letzter Zeit eigentlich schwierig, aber das war jetzt letzte Zeit nicht mehr so, dass wir jetzt gemeinsam auf dem Eis standen. Das war eigentlich nach der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben, hat sich das eigentlich gelegt.
Schade eigentlich, oder Chanel?
Ja, das stimmt, aber ich meine, ja, irgendwann trennen sich auch mal die Wege, deswegen. Ja.
Ja. Zum Abschluss, was schätzt ihr gegenseitig an euch, jetzt abgesehen mal von eurer gemeinsamen Leidenschaft fürs Hockey?
Kannst anfangen.
Nee, du kannst anfangen.
Ah, jetzt kommt's mal raus. Erwischt, am Ende erwischen wir euch noch.
Ja. Ja, also die Chanel ist immer eigentlich eine, die hört gerne zu. Die hat immer ein offenes Ohr. Ist natürlich auch sehr neugierig, muss man immer sagen. Kann auch manchmal zum Verhängnis werden, wenn man mal schlecht gelaunt ist. Aber sonst, ja, Chanel ist ein guter Mensch, eine gute Schwester für mich, hat immer ein offenes Ohr. Und wenn ich was habe, dann kann ich eigentlich immer zu ihr gehen. Auch wenn ich nicht gerne drüber rede, aber ich weiß, dass meine Schwester für mich da wäre.
Chanel, wie ist bei dir?
Ja. Ja, also eigentlich genau das Gleiche. Der Eden ist ein super toller Bruder. Ich kann mir keinen besseren Bruder vorstellen. Manchmal wünsche ich mir dann doch, dass er ein bisschen mehr redet und aus sich rauskommt, aber so ist der Eden halt als Person und ich glaube, er klärt das dann auch immer gut alleine. Aber ja, no. Er ist auch so ein kleines Vorbild für mich.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön, ja.
Früher wollte ich immer so sein wie der Eden irgendwie, deswegen, ja.
Sehr schön. Ja, also ich finde, es kommt bei euch sehr schön rüber. Ihr seid beide extrem positive Menschen, extrem ehrgeizige Menschen und hat uns wirklich extrem viel Spaß gemacht, eure Geschichte hier bei uns im Podcast zu hören. Und ja, da danke ich jetzt erstmal euch natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, dass wir uns nochmal bei uns im Podcast hören, ihr beiden.
Gerne.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Danke oder in euch. Ingolstadt am Eis zum
so
Beispiel.
So ist es.
Ja.
Ja.
Man
genau.
Weiß nie. Man weiß nie.
Da.
Ja.
Danke euch. Schöne
Danke
Zeit
auch.
Und eine erfolgreiche Saison. Bis denn.
Dankeschön.
Danke auch. Ciao.
Ciao.